es geht auch einfach mal ums Zuhören und nicht ums Bevormunden, nicht um zu denken, was denn Armutsbetroffene bräuchten, sondern wirklich mal zuzuhören, wie denn die Lebensrealität aussieht, was in den Menschen vorgeht. Und da ist eben gut gemeint auch nicht unbedingt immer gut gemacht.
Zu Tisch bitte. Der Podcast über Ernährung und eure Orientierung zwischen Mythen und Wissenschaft.
Moin und hallo aus Niedersachsen. Schön, dass ihr wieder dabei seid beim gemeinsamen Podcast der DGE-Sektion und der Vernetzungsstelle Seniorenernährung Niedersachsen. Ich bin Nicole Eckelmann.
Ja, und ich bin Dörte Hennemann und ich habe noch jemanden mitgebracht, nämlich Alina Schadow. Alina, magst du dich kurz vorstellen?
Ja, mache ich sehr gerne. Genau, ich bin Alena, ich bin seit August im Team mit dabei und habe Gesundheits- und Ernährungswissenschaften studiert. Ich war vorher an der Uni Paderborn eher im Bereich Lehre und Ernährungsforschung unterwegs in Richtung Prädiabetes und bin jetzt neu mit in Hannover dabei für das neue Projekt zum Thema Ernährungsarmut im Alter. Und das ist ja auch unser Thema heute.
Ja, genau, darüber sprechen wir heute und das ist ein Thema, was oft übersehen wird und doch halt ebenso viele betrifft. In der zweiten Staffel haben wir uns diesem Thema schon gewidmet, in der Folge Faire Ernährungsumgebungen, Ernährungsarmut in unserer Mitte und hatten da halt eben auch die Latzner Tafel und den regionalen und landesweiten Arbeitskreis Armut und Gesundheit zu Gast. Hört da gerne einmal rein. Heute möchten wir das Thema vertiefen und möchten euch ein paar Zahlen und Fakten nennen. Wie ist die Ernährungsarmut definiert? Wer ist davon alles betroffen? Und welche gesundheitlichen und gesellschaftlichen Folgen können daraus entstehen? Und außerdem werfen wir auch noch einen Blick darauf, welche Lösungswege könnte es geben oder welche Unterstützungsangebote. Auf jeden Fall freuen wir uns, dass ihr dabei seid. So, wir hatten gesagt Definitionen. Dörte, wie ist denn Ernährungsarmut überhaupt definiert?
Ja, das ist eine wirklich gute Frage und es gibt da unterschiedlichste Definitionen. Ich gebe mal so einen kleinen Einblick. Die einen legen den Fokus auf finanzielle Aspekte. Andere Fachbereiche auf die soziale und wiederum andere gucken Richtung Mangelernährung. Und wir seitens der DGE haben uns der Definition angeschlossen, die der Wissenschaftliche Beirat für Agrarpolitik, Ernährung und gesundheitlichen Verbraucherschutz, WBAE, abgekürzt. Nur dass er das jetzt an der Stelle schon mal gehört hat. Wir haben ein Gutachten 2020 gestellt für eine integrierte Ernährungspolitik und faire Ernährungsumgebung. Und dieser Zusammenschluss, also der WBAE, dieser Zusammenschluss aus mehreren Wissenschaftlern sich zusammensetzt, hat folgende Definition festgehalten, in dem zwei Hauptdimensionen inkludiert sind. Und das ist zum einen die materielle Ernährungsarmut und zum zweiten die soziale Ernährungsarmut. Und unter der ersten kann man sich vorstellen, dass dort Aspekte subsumiert sind, ob man sich eine optimale Versorgung überhaupt leisten kann, also monetär auf den Teller bekommt. Und bei der zweiten ist vor allem im Blickwinkel soziale Aspekte, Einschränkungen, soziale Teilhabe. So erstmal jetzt im Groben zu unserer Definition, die wir genommen haben und wenn wir weiter darüber sprechen. Nicole, mich würde es da interessieren, wen betrifft es denn besonders häufig, wenn wir von Ernährungsarmut sprechen?
Naja, ich wünschte, ich könnte dir es dir genau sagen, aber wir haben leider keine genauen Zahlen zur Ernährungsarmut konkret. Daher beziehen wir uns auf die Definition der Armutsgefährdung. Also das heißt, wann haben Menschen weniger als 60% des durchschnittlichen monatlichen Haushaltsnettoeinkommens zur Verfügung? Und dann gibt es noch die sogenannte Armutsgefährdungsquote und die gibt im Prozent wieder, wie viele Menschen im Vergleich zur Gesamtbevölkerung davon betroffen sind. So, jetzt haben wir das versucht so ein bisschen zu definieren. Jetzt gibt's noch die weitere Problematik, dass in Abhängigkeit von der Datengrundlage die Zahlen halt eben auch nochmal unterschiedlich sind. Und auch hier nochmal, wir haben uns jetzt bezogen auf eine Quelle, nämlich die Daten des Statistischen Bundesamtes beziehungsweise der Landesamt für Statistik Niedersachsen. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Armutsgefährdungsquote liegt bei 15,5% in Deutschland. Und wichtig dabei zu wissen ist, dass da besonders Kinder und Jugendliche betroffen sind und SeniorInnen, also genau die vulnerablen Gruppen. Und dann spielt es auch nochmal eine entscheidende Rolle, ob die Menschen einen Migrationshintergrund haben, weil dann verdreifacht sich die Armutsgefährdungsquote. Also liegt da nochmal ganz, ganz deutlich höher. Und wenn wir jetzt mal auf Niedersachsen schauen, sieht die Zahlen 2024 durchaus vergleichbar. Sie liegen etwas höher, also das heißt, die Quote liegt hier bei 16,6. Und die Zahl, die mich heute nochmal besonders betroffen macht, ist, dass 18,3% Menschen sind, die über 65 sind. Tendenz ist eher steigend. Und wenn man da nochmal genauer drauf guckt auf diese hohe Zahl der über 65-Jährigen, dann sieht man halt, dass jede fünfte Frau davon betroffen ist. Bei Männern ist die Quote deutlich geringer.
Vielleicht ein kurzer Einwand ist in der falsche Ausdruck, ich das so sage, aber Hinweis. Das heißt aber auch nicht, dass jeder, der von Armut bedroht ist oder gefährdet ist, auch gleich Ernährungsarmut betroffen ist. Das ist zwar recht wahrscheinlich, aber da haben wir ja auch keine Zahlenlage. Aber wir wissen, dass das nicht sein muss. Also nicht jeder, der von Armut gefährdet ist, ist auch gleich armutsgefährdet. Das war mir nochmal wichtiger zu sagen in diesem Kontext.
Auf jeden Fall. Jetzt haben wir jetzt viele Zahlen genannt, aber Alina, kannst du uns Einblicke geben, was denn die Ursachen dafür oder welche Gründe gibt es denn dafür?
Ja, das kann ich mal ganz grob versuchen. Es ist natürlich wie so oft, dass es nicht nur einen Grund gibt, sondern dass es viele verschiedene Gründe gibt. Zum Beispiel niedrige Renten, generell die steigenden Lebenshaltungskosten in den letzten Jahren. Ja, Kosten allgemein sind einfach gestiegen. Dann haben wir teilweise auf dem Land fehlende Einkaufsmöglichkeiten, gesundheitliche Einschränkungen kommen dazu, soziale Isolation, teilweise Arbeitslosigkeit oder Zeiten, in denen man Erwerbslosigkeit hat. Bildung spielt mit rein, mangelnde Kompetenzen ganz allgemein. Genau, es ist sehr vielfältig.
Oder das würde mich jetzt interessieren, gerade nochmal, wir haben ja immer die älteren Menschen auch besonders im Blick, weil Mangel der Kompetenzen würde ich ja, da würde man ja auch verstehen, die Essenszubereitung und ja, wo kann ich die Lebensmittel herbekommen, solche Geschichten, die sind ja in der älteren Bevölkerung jetzt landläufig ja total vorhanden, weil sie einfach diese Lebenserfahrung jetzt auch haben. Ist das denn bei den älteren Menschen genauso?
Ja, auch gerade bei den älteren Menschen spielt das eine Rolle. Also oft hat man einen Lebenspartner, der war ja eher für die Arbeit zuständig und hat das Geld nach Hause gebracht und der andere Lebenspartner oder Lebenspartnerin war zu Hause, hat sich um die Kinder gekümmert und ja das Essen gekocht. Das heißt, häufig war nur eine Person von beiden für die Ernährung zuständig. Und wenn die dann nicht mehr da ist oder es einfach nicht mehr kann aus gesundheitlichen Gründen, dann spielen auch die mangelnden Kompetenzen damit rein.
Naja, und ich hätte ja eben schon gesagt, dass mich die Zahl betroffen gemacht hat, dass so viele ältere Frauen besonders betroffen sind. Du hattest die kleinen Renten gesagt, die sind ja auf jeden Fall der Grund. Hast du da noch mehr Gründe?
Ja, auch heutzutage leisten viele Frauen immer noch einen Großteil der Care-Arbeit. Das spielt da mit rein. Also sie sind einfach öfter für die Betreuung der Kinder zuständig, arbeiten dadurch natürlich weniger, sind öfter in sozialen Berufen beschäftigt oder auch öfter in Teilzeit. Und das spielt natürlich in die Rente mit rein, also dass die einfach generell weniger Geld zur Verfügung haben und dann im Alter auch eine kleinere Rente haben.
Ja, oder nicht nur die Kinder betreuen, sondern wenn ich meine eigene Mutter ansehe, dann hat sie ihre Mutter auch gepflegt. Also das heißt, das kommt ja auch noch dazu. Ne?
Genau.
Puh, und wenn man überlegt, wie viele Alleinerziehende es gibt, dann wird das zukünftig...
Ist die Tendenz wahrscheinlich
wird
steigen.
Das nicht besser.
Ja. Ich finde, das kann man so gut zusammenpassen, packen zu diesem Bereich Care-Arbeit, der im doppelten Sinne nachher dann wieder so einen Teufelskreislauf für einen selber oder für diejenigen, die Care-Arbeit tätigen, mit sich zieht.
Wir hatten ja auch von den Zahlen gehört, dass die Menschen mit Migrationshintergrund dreifach häufiger betroffen sind. Was kann da die Ursache sein?
Das ist ja auch wieder ganz vielfältig. Also oft kommen Sprachprobleme dazu. Teilweise sind die Abschlüsse aus anderen Ländern bei uns gar nicht anerkannt. Das heißt, sie können gar nicht direkt arbeiten oder arbeiten in Berufen, wo es wenig Einkommen gibt oder sind am Anfang auch auf staatliche Hilfen generell angewiesen, bevor sie arbeiten können. Und das spielt natürlich wieder mit rein, dass man dann weniger Rente zur Verfügung hat beziehungsweise generell weniger Geld, um sich eine gesundheitsförderliche Ernährung leisten zu können.
Ja, du sagst gesundheitsförderliche Ernährung. Ernährungsarmut heißt ja dann halt eben auch, dass das vielleicht gar nicht so gut möglich ist. Also dass die Mahlzeiten vielleicht eher, also weniger auf jeden Fall auch sein könnten, aber halt auch einseitiger sind. Was heißt das denn für die Menschen?
Genau, gerade die Menschen haben ein besonders hohes Risiko, an einer Fehl- oder Mangelernährung zu leiden. Also Ja, das ist gerade bei den Leuten relativ weit verbreitet und damit verbunden ist ein ja, schlechterer allgemeiner Gesundheitszustand bis hin zu chronischen Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Atemwegs- oder Stoffwechselerkrankungen und auch die psychischen Belastungen sind viel höher. Das Alter ist generell schon mal ein Risikofaktor für Mangelernährung und wenn dann noch geringes Einkommen dazu kommt, dann kann natürlich auch der Pflegebedarf in Folge viel höher sein.
Naja, und dieses Jahr hat ja auch der 30. Kongress Armut und Gesundheit des Robert-Koch-Instituts stattgefunden, die halt eben auch nochmal neue Daten veröffentlicht haben. Und die haben halt auch gezeigt, dass die Lebenserwartung auch damit direkt verknüpft ist mit dem sozioökonomischen Status. Also das heißt, die Menschen, die nicht so viel zur Verfügung haben, die haben eine 4 bis 7 Jahre geringere Lebenserwartung. Das fand ich auch nochmal eine krasse Zahl. Also das heißt, die gesundheitliche Ungleichheit wird über die Armutsgefährdung halt eben auch nochmal deutlich verschärft. Und da haben wir noch gar nicht drüber geredet, dass sie ja auch oft von sozialer Ausgrenzung betroffen sind und eben nur beschränkt in der Gesellschaft teilhaben können. Und das gilt nicht nur für die älteren Menschen, sondern für alle Menschen, dass Einsamkeit und soziale Isolation ja auch die Folge sein können.
Ja, das hört sich ja nach einer ziemlich umfangreicher Problemsituation, nenne ich das jetzt mal, an. Und wahrscheinlich gibt es nicht diesen einen Lösungsweg oder Unterstützungsweg. Was ist denn alles schon dabei oder am Start oder wird versucht, da zu supporten, Nicole? Kannst du uns da mal einen Eindruck geben?
Einen kleinen Eindruck, ja. Ja, was halt einfach auch wichtig ist, dass die Angebote oder die Lösungsansätze, die es gibt, unbedingt niedrigschwellig sein müssen, damit die Menschen halt auch ohne Stigmatisierung sie letztendlich in Anspruch nehmen können. Das spielt halt ja völlig verständlicherweise eine ganz große Rolle. Und sie müssen auch verlässlich sein, sodass die Menschen sich dann auch darauf einstellen können. Also das heißt, es geht letztendlich darum, wie schaffe ich einen Zugang zu gesundheitsfördernden Lebensmitteln und Mahlzeiten sicher zu gewährleisten, ohne dass eben diese Stigmatisierung eintritt? Hier in Niedersachsen, wie auch ja bundesweit, ist eine Möglichkeit natürlich, dass man versucht, die Lebensmittelversorgung sicherzustellen, wie zum Beispiel über die Tafeln oder anderen ehrenamtlichen Initiativen. Aber wir kriegen da auch die Rückmeldung, auch gerade von der letzten Folge oder von der Folge, wo wir uns beschäftigt haben, dass gerade ältere Frauen das nicht gerne in Anspruch nehmen, weil es halt einfach mit Scham behaftet ist. Also das kommt halt auch mit Problemen behaftet, sage ich mal so. In Bezug auf Kinder und Jugendliche wird oder ist es ja halt die Möglichkeit, über die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets zu kostenfreien Mittagessen letztendlich zu kommen oder sie zu beanspruchen. Aber auch da, ich nenne mal das Stichwort Bürokratie, ist das nicht immer so einfach. Und die Vernetzungsstelle Schulverpflegung hier in Niedersachsen kümmert sich da aktuell auch drum, um halt einfach zu schauen, wie können wir diesen Zugang erleichtern. Und dann gibt es wirklich viele, viele tolle und kreative Möglichkeiten im lokalen Umfeld, gerade was die Außerhausverpflegung anbetrifft. Also Cafés oder Restaurants, die eine ganz günstige Mahlzeitenversorgung sicherstellen. Also wenn ich jetzt dran denke, in Hannover war eine ganz tolle Initiative der AWO, wo die innerhalb einer interkulturellen Mittagsessen ja Menschen ohne irgendwas vorzeigen zu müssen mit 1 Euro ein tolles Mittagessen bekommen haben. Oder es gibt letztendlich auch Beispiele für Cafés, wo ein anderer Gast für den anderen mitbezahlen kann, also sozusagen einzahlen kann und der kann das dann abrufen. Also es gibt die Lösungen. Besonders erfolgreich sind natürlich die lokalen Lösungen. Wir sprechen hier wieder über Zugang. Also das heißt, ein guter Ansatz wird sicherlich über die Kommune sein. Was kann ich vor Ort anbieten? Und da kommen wir mal zu dir, Alina, weil genau das schaust du dir nämlich genauer an. Magst du ein bisschen mehr zu erzählen?
Ja, sehr gerne. Genau, wir hatten ja gehört, Ernährungsarmut ist ein bundesweites Problem, aber wir brauchen einfach Lösungen auf kommunaler Ebene. Die Kommunen bilden eine sehr wichtige Schnittstelle. Sie sind eine zentrale Anlaufstelle für ältere Menschen und auch deren Angehörigen, also gerade pflegende Angehörige zum Beispiel. Und die Kommunen übernehmen in der Gesundheitsförderung und Primärprävention sich sehr wichtige Aufgaben. Sie stellen eine wohnortnahe Versorgung sicher und sind gerade für ältere Menschen sehr wichtig, weil sie einfach so nahe Menschen sind. Das Problem ist, dass Ernährungsarmut im Alter und die Folgen in den Kommunen bislang sehr wenig bekannt sind. Aber der Zusammenhang ist essentiell, um da einfach ansetzen zu können. Und hier setzen wir mit dem Projekt Gesundheitliche Chancengleichheit, Ernährungsarmut im Alter auf kommunaler Ebene entgegenwirken an.
Ja, das hört sich ja erstmal so, also erstmal super an. Und jetzt dieser Titel des Projekts, Alena, ist ja ziemlich, ziemlich umfangreich. Was hat man
Genau.
sich denn als ja, Zuhörer jetzt oder überhaupt Interessierte darunter vorzustellen. Kannst du uns noch mal ein bisschen einen Eindruck geben von deinem Projekt?
Ja, gerne. Wir von der Vernetzungsstelle Seniorenernährung möchten Kommunen dabei unterstützen, das Thema Ernährungsarmut anzugehen. Wir haben dazu zwei Modellkommunen in Niedersachsen ausgewählt, die ja, Interesse haben, das Thema jetzt anzugehen mit uns gemeinsam und werden jetzt 2 Jahre dabei unterstützt. Wir wollen zum Beispiel ein kommunales Netzwerk in den Kommunen aufbauen und gemeinsam Maßnahmen entwickeln, beziehungsweise auch erstmal sammeln, was gibt es schon, weil vieles ist einfach gar nicht bekannt, dass wir das ja zusammentragen, um es auch einfach für alle zugänglich zu machen.
Ja, Mensch, nimm uns mal mit, wo stehst du gerade?
Ja, also wir haben jetzt unsere beiden Modellkommunen. Das ist einmal die Stadt Wunsdorf und die Stadt Braunschweig, also eine etwas kleinere Kommune und eine relativ große Kommune. Und wir hatten Mitte November unsere erste Auftaktveranstaltung. Also es war sozusagen der Startschuss in das Projekt mit beiden Kommunen. Und es waren noch einige Vertreter aus Niedersachsen eingeladen, die sich bereits mit dem Thema beschäftigen. Wir haben für das Thema Ernährungsarmut sensibilisiert. Also ich habe so eine kleine Einführung gegeben, worum geht es überhaupt? Und ich hatte 3 Beispiele, ja, Projekte beziehungsweise Best-Practice-Beispiele eingeladen, die sich kurz vorgestellt haben. Einmal der Verein Groschendreher aus Kiel, dann die Verbraucherzentrale, die auch ein Inform-Projekt hat zu dem Thema Ernährungsarmut, und das Elsina-Projekt aus Karlsruhe vom MRI, die sich auch mit der Ernährungs- und Lebenssituation von SeniorInnen im Alter beschäftigen. Genau, dann gab es noch ein bisschen Raum zum Austauschen und Vernetzen untereinander, und das war, glaube ich, eine gelungene Veranstaltung.
Ja, ich kann das nur so unterstreichen. Ich durfte ja auch bei der Veranstaltung mitmachen, und das war wirklich, wirklich ein erfolgreicher Auftakt. Wie geht's denn jetzt weiter, Alena, in den nächsten Schritten?
Ja, als nächstes konzentrieren wir uns jetzt auf den Aufbau der kommunalen Netzwerke. Das heißt, wir haben Ende Januar bzw. Anfang Februar erste Netzwerktreffen in den Kommunen, wo einfach Vertreter aus der Kommune eingeladen sind. Alle möglichen AkteurInnen, die sich mit Ernährung oder mit SeniorInnen beschäftigen. Wir kommen zusammen und dann schauen wir erstmal, was braucht die Kommune, was gibt es schon, dass wir das ein bisschen sammeln und zusammentragen. Und dann überlegen wir auch gemeinsam. Also wir wollen da jetzt nicht irgendwie so eine vorgefertigte Lösung präsentieren, sondern wirklich mit der Kommune zusammen Lösungen entwickeln und das gemeinsam machen. Parallel werden wir noch Kommunikationsmaterialien entwickeln, einfach um das Thema präsenter zu machen, um darüber zu informieren, um zu sensibilisieren. Und dafür stehen unsere Modellkommunen auch einfach Modell, dass wir das da testen, gucken, wie kommt das an, und dann kann man immer noch mal nachjustieren. Und am Ende soll das Ganze natürlich auch anderen Kommunen zur Verfügung gestellt werden.
Also dann auch in komplett Niedersachsen verbreitet werden.
Genau.
Und wir werden das ja sicherlich auch den anderen, also wir werden es ja auch bundesweit zur
Ja, auf
Verfügung
jeden
stellen.
Fall.
Also wer sich dafür interessiert, ne? Super. Du hattest gesagt, geplante oder es sind auch Maßnahmen geplant. Wie könnte denn sowas aussehen?
Genau, ganz am Anfang werden wir erstmal schauen, was gibt es schon, und die vorhandenen Maßnahmen zusammentragen und ja, eventuell auf so einer Infokarte zusammenstellen, dass man einfach auf einen Blick sieht, was gibt es, wo kann ich hingehen. Einfach, dass wir dieses niedrigschwellige Angebot auch für wirklich alle zur Verfügung stellen können, weil viele einfach davon gar nicht wissen. Dann schauen wir an, welche Maßnahmen gibt es noch, die wir vielleicht weiterentwickeln können. Also woran liegt es, dass manche Maßnahmen nicht so gut laufen? Und wir wollen natürlich neue Maßnahmen entwickeln, also zum Beispiel gemeinsame Mittagstische etablieren, um ja einfach die Leute zusammen an einen Tisch zu bekommen, weil wir hatten ja gerade schon gehört, Einsamkeit ist immer ein Problem, also gerade in dem Bereich soziale Ernährungsarmut, dass man dann einfach keine Lust hat, sich selber was zu kochen, wenn man dann eh nur alleine essen möchte. Und da schauen wir, wie wir die Leute zusammen an einen Tisch bekommen, dass sie miteinander sprechen, und das Ganze natürlich möglichst günstig.
Alena, du bist ja jetzt, finde ich, vom Zeitfaktor her gesehen, in relativ kurzer Zeit schon total tief im Thema drin und hast auch schon, ich nenne das immer am Point of Sale, also tatsächlich vor Ort auch Eindrücke mit sammeln können. Von daher ist die Frage, die ich dir jetzt so gerne stellen würde, so mit Blick auf die Zukunft und Co., was du dir wünschst, vielleicht jetzt ein bisschen verfrüht, aber nichtsdestotrotz möchte ich die gerne, dir nochmal stellen, was du dir wünschen würdest, von dem Standpunkt, wo wir jetzt sind, für die Zukunft zu dieser Thematik.
Ja, ich finde, es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, und das braucht einfach mehr Beachtung. Also viele wissen davon gar nicht, beziehungsweise Ich glaube, viele denken auch, ach, ja, mich betrifft das gar nicht, ich muss mich damit gar nicht beschäftigen, mir geht's doch gut. Also ich würde mir wünschen, einen ja einfach sensibleren Umgang mit dem Thema, weil statistisch betrachtet trifft es jeden fünften von uns. Das heißt, man muss einfach nur mal in sein persönliches Umfeld schauen. Irgendjemand wird davon schon betroffen sein und wird es wahrscheinlich nicht zeigen, weil es immer noch mit Scham behaftet ist, das Thema. Nach außen hin möchte man irgendwie noch die heile Welt wahren, aber eigentlich ist man dann doch schon betroffen und das ist einfach wirklich schwierig. Also da auch die Balance hinzukriegen, wie kann man damit sensibel umgehen, um halt auch die Leute ansprechen zu können.
Es ist halt ein extrem emotionales Thema, finde ich. Und ich finde es ja, auch, also deswegen wollen wir hier auch einen Blick von außen rein packen sozusagen, um Zahlen und Fakten zu liefern. Wohlwissend, dass das einfach ein Thema ist, was, ja, ich hatte es schon gesagt, stigmatisierend ist und was die Menschen ganz auf einer ganz, ganz persönlichen Ebene betrifft. Jetzt ist der Cut ziemlich hart, aber trotzdem die Frage an dich, Alena, was sagt die Wissenschaft denn überhaupt dazu?
Ja, so viele Studien zu dem Thema gibt's noch gar nicht, aber einige Studien laufen aktuell. Das WBAI-Gutachten, was Dörte am Anfang auch erwähnt hatte, das hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass das Thema präsenter wird und sich auch damit befasst wird. Ich hatte gerade ganz kurz schon die Elsina-Studie oder das Elsina-Projekt angesprochen. Elsina steht für Ernährungs- und Lebenssituation von SeniorInnen in Armut und das wird am Max-Rubner-Institut in Karlsruhe durchgeführt. Die haben Experteninterviews mit von Armut betroffenen älteren Menschen durchgeführt und daraufhin Ziele formuliert, die angegangen werden müssen. Also ein Ziel ist zum Beispiel, dass man sich als Ziel setzt, eine gesunde Mahlzeit zuzubereiten oder halt auch regelmäßig in Gesellschaft essen zu können. Also das spricht natürlich gerade diesen sozialen Aspekt der Ernährungsarmut an. Daraufhin wurden Innovationsteams gegründet. Und die arbeiten daran, wie diese Maßnahmen umgesetzt werden können, um diese Ziele erreichen zu können. Und wir von der Vernetzungsstelle Seniorenernährung in Niedersachsen sind Kooperationspartner. Also wir sind Teil von so einem Innovationsteam. Ich bin mit meiner Kollegin Celine Teil des Innovationsteams, das sich mit der Frage beschäftigt, wie Essen in Gesellschaft gefördert werden kann, um halt gegen Einsamkeit vorzugehen. Wir wollen da eine Art Kochclub gründen. Und da sind wir gerade dabei, konkret die Maßnahme zu planen und umzusetzen und das Konzept zu schreiben. Und auch hier werden unsere Modellkommunen wieder Modell stehen. Das heißt, wir werden das Ganze bei uns in den Kommunen testen.
Ja, das hört sich, also das finde ich vor allem deswegen so interessant und auch zielführend, weil man ja hier so diesen Transfer hinkriegt, ne, in Anführungsstrichen von der Wissenschaft dann aber tatsächlich auch in Richtung Praxis.
Auf jeden Fall, ja.
Und dann auch noch, wie du das gesagt hattest, Alena, dass du in deinem eigenen Projekt so sehr den Blick auf Bedarf und Bedürfnisse legst. Also wo brennt's denn wirklich, nicht an der betroffenen Gruppe, wo ja auch Kommunen mit dazugehören und wir alle im Prinzip nicht dran vorbei. Das ist echt, also sehr, sehr, sehr interessant, finde ich. Und ich glaube auch ein Schlüssel auf dem Weg zu reduzierter oder weniger Ernährungsarmut und das auch sichtbar zu machen, das sowieso. Nicole, was mich da jetzt nochmal interessieren würde, wenn wir jetzt in Richtung der Allgemeinbevölkerung gehen und nochmal so auf das große Ganze gucken. Da gibt's ja auch so das ein oder andere an Studienlage, die unterwegs sind. Kannst du uns da ein bisschen was zu sagen?
Naja, ich kann zumindest mal zwei Studien erwähnen. Und wie gesagt, wir stehen da noch am Anfang, da ist noch vieles mehr notwendig. Aber die Anja Simmet von der Uni Hohenheim hat bereits die Megakids-Studie durchgeführt. Das ist die Abkürzung für multidisziplinäre Erhebung der Ernährungs- und Gesundheitssituation von Personen in armutsgefährdeten Haushalten mit Kindern. Also hier liegt der Fokus auf den Familien. Und die Ergebnisse haben gezeigt, also die Studie ist bereits veröffentlicht, dass fast ein Viertel der befragten Haushalte von einer Form von Ernährungsunsicherheit betroffen waren. Also einfach nicht aufgrund von Geldmangel einen guten Zugang haben zu Lebensmittel und gesundheitsfördernden Lebensmitteln. Das ist natürlich nur ein Aspekt und darauf aufbauend ist die Uni Hohenheim mit der Anja Simmet weitergegangen und eine weitere Studie darauf aufgesetzt. Die SEED-Studie, da verbirgt sich dahinter die sozialen Aspekte der Ernährung und zwar die Ursachen, Determinanten und Auswirkungen von Ernährungsarmut in Deutschland, aber auch verbunden damit die politischen Handlungsoptionen. Also die Studie ist jetzt im Juni gestartet. Sie ist halt einfach auch so wichtig, weil uns aktuell Daten fehlen. Ne? Wie viele Leute, das hatten wir von Anfang an gesagt, sind denn genau von Ernährungsarmut betroffen? Also ne, diese Unterscheidung, die du getroffen hattest, Altersarmut versus Ernährungsarmut, und das sollte eben das SEED-Projekt genau herausfinden. Und dann hoffen wir natürlich auch, dass diese Daten uns auch hier in Niedersachsen konkret weiterhelfen können. Es ist auf jeden Fall ein Prozess und wir werden dieses Thema weiter verfolgen. Wir werden also weiter Folgen auch machen und euch da auch weiter mit hineinnehmen.
Ja, auf jeden Fall. Ich würde gerne noch eine Podcast-Folge machen mit den 3 Best-Practice-Beispielen, die wir bei der Auftaktveranstaltung hatten, dass wir das auch nochmal präsentieren und den Menschen, die uns zuhören, zur Verfügung stellen können.
So, ich denke, das ist ganz deutlich geworden, dass wir auf die Bedarfe und Bedürfnisse der armutsgefährdeten Menschen ganz besonders schauen müssen und vor allem handeln müssen. Lokale Lösungen, hatten wir gehört, helfen da besonders, aber halt eben auch der Blick auf Niedersachsen als Ganzes ist sehr wichtig. Und da ist natürlich der beste Ansprechpartner das Zentrum für Ernährung und Hauswirtschaft Niedersachsen, kurz das CEHN. Und wir freuen uns, dass wir heute Maren Bürster ein zweites Mal zu Gast haben. Herzlich willkommen, Maren.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, herzlich willkommen, Maren, auch von mir. Kannst du uns ganz kurz was zu dir erzählen und sagen, was du so im CEHN machst und was dich die letzten Monate da besonders beschäftigt hat?
Das mache ich gerne. Genau, ich arbeite schon seit 6 Jahren im Zentrum für Ernährung und Hauswirtschaft Niedersachsen und kümmere mich da um den Bereich Ernährung. Und eigentlich lässt sich das ganz gut so zusammenfassen, dass alles das, was ich tue, rund um Niedersachsens Ernährungsstrategie sich dreht. Und vielleicht für diejenigen, die Niedersachsens Ernährungsstrategie noch nicht so gut kennen oder vielleicht auch nicht wissen, was das genau ist, das ist ein politisches Papier, eine Broschüre, die von dem Niedersächsischen Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz herausgegeben wurde. Und darin stehen über 80 Maßnahmen und Handlungsempfehlungen, was wir in Niedersachsen für eine gesundheitsfördernde und nachhaltigere Ernährung brauchen und wie wir diese stärken können. Und wir im CEHN haben damals eben im Auftrag des Ministeriums diese Antworten gesucht, was wir denn tun könnten, und haben die Inhalte dieser Strategie erarbeitet. Und jetzt ist uns natürlich super wichtig, dass diese Empfehlungen auch in gelebte Praxis überführt werden. Und deswegen unterstützen wir mit der Arbeit im CEHN die Umsetzung der Ernährungsstrategie. Und jetzt gerade in den letzten Monaten war nochmal eine ganz spannende Phase, denn das Ministerium hat uns noch einmal damit beauftragt, die Ernährungsstrategie weiterzuentwickeln, weil sie eben gesagt haben, dass wir uns das Thema Ernährungsarmut noch einmal genauer anschauen sollen. Und zum einen haben wir da eben mit über 30 Institutionen über mehrere Workshops zusammengesessen und wirklich diskutiert. Wir haben immer auch Input von außen bekommen, was gerade aktuelle Erkenntnisse bei dem Thema sind, und haben darüber natürlich ganz, ganz viele Vorschläge und Empfehlungen bekommen. Aber wir haben uns zum anderen im CEHN auch dazu bemüht, auch die Betroffenen selbst einmal zu hören, was denn von den Betroffenen auch als wichtig angesehen wird. Und dazu haben wir zum Beispiel auch im Rahmen einer Bachelorarbeit Interviews mit Frauen im Rentenalter geführt, was ja eben auch schon eine sehr betroffene Personengruppe ist. Wir haben in einem Quartiersmanagement Zeit verbracht, eben dort in der Nachbarschaft, wo Menschen leben, um auch einfach mal dabei zu sein, was dort eben für Themen aufkommen. Oder haben auch eine Herberge für Menschen in Not besucht, wo eben auch wohnungslose Menschen Unterkunft finden können und aufgenommen werden. Und so haben wir eben auch nochmal ganz, ganz wichtige Erfahrungen und auch Rückmeldungen bekommen, was eben für diese Antworten, was wir gegen Ernährungsarmut tun können, ganz wichtig war.
Maren, du hast gesagt, ihr habt euch auch mit den Betroffenen selber auseinandergesetzt. Was hast du da ganz besonders mitgenommen?
Ja, die Gespräche mit den Betroffenen sind natürlich super wichtig, um eben auch einfach zu erfahren, was ihre Bedürfnisse und Bedarfe sind. Und ich hatte erzählt, wir waren in einer Einrichtung für Menschen in Not, wo uns eben auch eine wohnungslose Person gesagt hat, es geht auch einfach mal ums Zuhören und nicht ums Bevormunden, nicht um zu denken, was denn Armutsbetroffene bräuchten, sondern wirklich mal zuzuhören, wie denn die Lebensrealität aussieht, was in den Menschen vorgeht. Und da ist eben gut gemeint auch nicht unbedingt immer gut gemacht. Und das verdeutlicht vielleicht auch ein Zitat, was wir aus so einer Kampagne gelesen haben, wo eine Frau auch darüber schreibt, wie es in ihr aussieht, die sagt, wenn es in dieser Diskussion darum geht, wie viel Geld steht einem Menschen, der Grundsicherungsleistung bezieht, pro Tag für die Ernährung zur Verfügung, dann schreibt sie eben, es regt mich auf, wenn Leute sagen, ich probiere jetzt mal für 2 Monate aus, so zu leben. Das ist nicht annähernd ähnlich. Ihr wisst, ihr müsst das nicht. Und dieses Zitat hat mich eben auch sehr berührt, weil es eben genau das visualisiert. Wir können uns da auch als Fachkräfte und MultiplikatorInnen mit dem Thema Ernährungsarmut gut beschäftigen und wirklich auch uns dem Thema widmen und auch gute Handlungsempfehlungen und auch gute Projekte durchführen. Aber es ist trotzdem nochmal etwas ganz anderes, wirklich von Armut betroffen zu sein. Und darauf kommt es eben auch an, die Betroffenen mitzunehmen, ihnen zuzuhören und sich das auch Tag für Tag in der Arbeit wieder vorzunehmen, dort armutssensibel zu handeln und auch die Betroffenen wirklich in die Projekte mit einzubinden.
Also eben nicht für sie Lösungen entwickeln, sondern mit ihnen, weil ansonsten geht das komplett an dem Bedarf vorbei. Ja, total.
Genau, das ist einfach eine ganz, ganz wichtige Perspektive.
Ja, genau, dieser Regelsatz zum Bürgergeld für den Bereich Ernährung, das ist ja eh ein relativ strittiges Thema. Wir hatten da bei unserer Auftaktveranstaltung im Projekt auch eine Stimme aus der Kommune und der hatte gesagt, ja, das reicht eigentlich eh nicht, man kommt damit gar nicht aus. Um jetzt auf die Brücke wieder zurück zum Projekt zu schlagen, Maren, du wirst ja auch diese Handlungsempfehlungen dann bei unseren Netzwerk-Auftaktveranstaltungen im Januar und Februar vorstellen und unseren Modellkommunen präsentieren. Da bin ich auch schon sehr gespannt darauf, wie das aufgenommen wird und wie wir damit weiterarbeiten können.
Ja, ich freue mich auch auf jeden Fall, dann bei euch zu Gast zu sein und zum einen das Fokusheft vorzustellen, aber natürlich eben auch zu hören, was dann in den Kommunen auch jeweils die ersten Ansatzpunkte sein können oder worüber dann eben auch diskutiert wird.
Genau, wir werden da auch ganz gezielt in den beiden Kommunen schauen, was die Bedarfe und Bedürfnisse sind und wie wir dann weiter vorgehen können.
Aber erstmal freut uns ja, dass es das Fokusheft da ist, dass es veröffentlicht ist, dass wir jetzt damit arbeiten können. Maren, hast du noch irgendeinen Wunsch, wie wir euch dabei unterstützen können?
Ja, ich glaube, dass das schon einfach ein ganz wichtiger Aspekt ist, zu sehen, dass das Fokusheft da ist und es eben auch in die Fläche zu tragen. Also wirklich, je mehr wir auch darüber sprechen, dass das Thema wichtig ist, wie wir ansetzen können, was wir beachten können, und das eben auch von Multiplikatoren zu Multiplikatoren weitertragen und mehr Menschen darauf aufmerksam machen und auch sie zu motivieren, selbst tätig zu werden. Ja, umso besser arbeiten wir da eben auch zusammen und desto wirksamer können wir eben auch zukünftig gegen Ernährungsarmut vorgehen.
Ja, Maren, wir danken sehr, dass du uns Einblicke gegeben hast. Und wir freuen uns, wie gesagt, sehr, dass das jetzt veröffentlicht ist, dass wir damit arbeiten können. Ganz lieben Dank und schön, dass du da warst. Und wir freuen uns auf ein drittes Mal hoffentlich.
Ja, ich danke euch. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.
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 Ja, und damit sind wir am Ende. Wir wollten euch einen aktuellen Einblick geben. Wo stehen wir gerade zu dem Thema Ernährungsarmut? Wir haben gesagt, uns fehlen noch Daten, uns fehlt noch eine einheitliche Definition, aber es gibt bereits erste Initiativen oder Lösungsansätze. Und schaut dazu gerne nochmal in das Heft Ernährungsarmut im Fokus. Da werdet ihr einige finden. Und weitere wollen wir in unserem Projekt für die Modellkommunen in Braunschweig und Wunsdorf weitere sammeln und ja auch generell für dieses Thema sensibilisieren. So, ihr zwei, was waren denn für euch die drei wichtigsten Punkte heute?
Ich kann das für mich ganz klar festmachen. Es ist ein verkanntes Problem. Es ist wenig sichtbar und es kann jeden, wirklich jeden von uns treffen.
Ja, auf jeden Fall. Es ist auch ein vielschichtiges Problem. Es ist nicht einfach zu lösen, aber dieser kommunale Ansatz, den ich in meinem Projekt behandle, der ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit.
Und ich finde auch nochmal wichtig, es geht nicht immer nur um die Versorgung mit den Nährstoffen, die wir brauchen, sondern es geht auch um die Möglichkeit, aktiv am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Also das heißt, die soziale Teilhabe ganz, ganz wichtig. Ja, und uns interessiert auf jeden Fall eure Meinung dazu. Seid ihr selber betroffen? Möchtet ihr eure Erfahrungen schildern? Ja, was möchtet ihr uns sagen? Schreibt uns gerne.
Und das würden wir total gerne aufnehmen, denn je mehr Informationen wir haben, umso besser können wir in unseren Netzwerken agieren. Und möchte mich jetzt fürs Zuhören, für die Beiträge, die möglicherweise kommen, ganz herzlich bedanken und hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge wieder dabei und sage in dem Sinne, tschüss.
Tschüss.
Tschüss.